Danke, ich werde immer besser.
Ja, sehr
Ich
gut.
hoffe, das war jetzt nicht ironisch, Adrian.
Herzlich willkommen zur Episode 167 des Wechselzone-Podcasts. Heute sind neben mir dabei Tabea. Hallo Tabea.
Hallo Ludwig.
Und Adrian. Hallo Adrian.
Hi.
Lukas ist leider nicht dabei, der muss arbeiten. Irgendeiner muss ja auch das Geld verdienen bei uns. Und insofern sind wir heute zu dritt. Und bevor wir anfangen, wir machen heute mal wieder so eine ganz klassische Quassel-Episode. Habe ich noch einen Hinweis für euch, denn ihr habt es ja schon mitbekommen und wir würden euch das gerne noch öfter erzählen. Wir sind jetzt bei Patreon unter patreon.com, wir haben es extra noch vorbesprochen, / Wechselzone 4 findet ihr jetzt unsere Patreon-Seite. Ihr folgt uns ja alle schon auf Instagram, jetzt könnt ihr auch auf Patreon uns finden und uns auch natürlich unterstützen. Ein paar machen das schon, da schon mal vielen herzlichen Dank, das freut uns sehr. Und ganz umsonst ist es natürlich nicht, das sowieso nicht, aber wir werden auch nach und nach immer wieder mal so ein bisschen Content auf die Seite geben, sei es durch spezielle Episoden, Patreon-Special-Episoden oder auch vielleicht mal einen Trainingsplan, wer weiß. Wir haben ja hier jetzt zwei Coaches, irgendeiner wird da ja vielleicht auch mal was draufpacken können von euch. Also ihr werdet da immer wieder was finden, guckt da regelmäßig rein, wir werden es dann auch immer kurz ankündigen. Und freuen uns dann eben auch auf viel Unterstützung und viel Spaß dabei. Aber natürlich das Hauptprogramm sozusagen, der Premium-Inhalt, der bleibt hier auch bei uns in der Wechselzone im Podcast. Und deswegen legen wir auch gleich los. Ich frage euch jetzt einfach mal, wie geht's euch? Tabea, wie sieht's bei dir so aus?
Ja, mir geht's ganz gut. Ich habe meinen ersten längeren Lauf am Sonntag wieder gemacht und war total happy. Durfte den sogar mit Rebecca Iter machen. Den Namen kennt man hier in der Wechselzone schon durch das Virtual Race. Die war bei mir und hat mich in Marburg besucht und wir sind locker flockig über die Marburger Hügel gelaufen. Das war richtig, richtig schön.
An der Stelle ganz kurz vielleicht, Rebecca war ja auch im Paralleluniversum zu Gast, glaube ich, vor kurzem, ne? Bei den Laufen liebe Erdnussbutter-Jungs.
Ja, genau.
Hier auch nochmal Grüße ins Erdnussbutter-Universum.
Und die Folge auf jeden Fall hören, hat mich auch sehr inspiriert und ich hatte auf einmal sehr viel Lust auf Fahrradfahren. Ludwig, du vielleicht auch, wenn du sie hörst.
Ja, der Funke ist noch nicht so ganz übergesprungen. Mir hat die Folge zwar sehr gut gefallen, aber da fehlt noch ein bisschen was fürs Fahrradfahren.
Ludwig und das Fahrradfahren.
Schwieriges Thema.
Kriegen wir dich. Ja, genau. Das war cool. Also sonst trainingstechnisch gibt es jetzt nicht so allviel Neues, außer dass ich endlich wieder lange laufen darf und mich darüber freue. Aber ich habe heute seit 2 Wochen meinen ersten Kaffee getrunken. Ich habe nämlich 2 Wochen auf Kaffee gefastet. Mehr oder weniger. Also eher mehr, ja. Und das war schon verrückte 2 Wochen und ich glaube, ich werde jetzt auch weiterhin nicht mehr täglich Kaffee trinken.
Was hat sich da verändert? Also wie hast du das wahrgenommen oder was hast du da an Veränderungen gespürt?
Na, ich habe eigentlich erstmal wahrgenommen, dass ich extrem viel Schlaf nachzuholen hatte, was wirklich krass war. Also ich habe es dann wirklich auch in letzter Zeit als Aufputschmittel genutzt. Also sobald ich müde war, habe ich einen Kaffee getrunken im Prinzip. Über die letzten Monate hinweg und da sammelt sich dann, glaube ich, viel verlorene Energie an, die dann erstmal aufgeholt werden möchte und also so gerade die ersten 3-4 Tage habe ich sehr lange Mittagsschläfe gemacht und hatte aber auch die Zeit dafür, habe mir die Zeit auch genommen, weil ich irgendwie gemerkt habe, also der Körper ist gerade nicht da, wo er sein sollte. Bin immer noch recht müde. Also ich merke, dass es auch noch anhält und deswegen will ich jetzt auch erstmal weniger Kaffee trinken, um einfach mal so zu merken, ob sich das nochmal verbessert oder ob das einfach so der normale Zustand einer Tabea ist, dass ich einfach müde bin. Wer weiß, kann ja auch sein. Und ich schlafe tatsächlich viel tiefer. Also ich lege mich ins Bett und bin weg.
Ah, okay. Hast du irgendwie, ich meine, das hört sich ein bisschen nach Routine an mit dem Kaffee. Ich glaube, das kennen wir auch alle, dass wir morgens einfach die Tasse Kaffee brauchen. Hast du das ersetzt oder hast du einfach gesagt, ich trinke jetzt ein Glas Wasser und dann geht's los? Oder trinkst du jetzt stattdessen einen anderen Kaffee, also der nicht aus Kaffeebohnen besteht? Oder einen Tee oder was anderes? Oder ein Gläschen Bier?
Nee, Bier nicht. Alkohol, Alkohol habe ich auch versucht, ein bisschen rauszunehmen, tatsächlich. Nee, am Anfang habe ich es nicht ersetzt, also gar nicht. Da habe ich wirklich, ja, ich glaube, ich habe einfach Wasser getrunken, aber das war mir irgendwann echt ein bisschen zuwider, weil so morgens was Warmes ist schon schön und Tee vertrage ich nicht so gut. Also habe ich mir so diesen ganz normalen Getreidekaffee gekauft, also die Bio-Version von unserem Karo-Kaffee, den kennt man, glaube ich. Und das finde ich schon auch ganz lecker. Und das, ja, also ich vermisse den Kaffee morgens jetzt auch nicht so zum Wachwerden. Das hätte ich gedacht, dass der auf jeden Fall fehlt, sondern es ist eher so über den Tag verteilt, dass ich häufiger mal gerade so mittags denke, gerade wenn ich meine Kurse morgens im Fitnessstudio gegeben habe und dann ist man ja erstmal so ein bisschen müde und da so zum zweiten Frühstück so ein Kaffee, das wäre schon schön manchmal. Aber ich bleibe jetzt noch ein bisschen hart.
Hört sich auch tatsächlich hart an. Ich glaube, für mich wäre das tatsächlich nichts, aber trotzdem sehr, sehr spannend. Adrian, was hast du so für Mittelchen zu dir genommen die letzten Wochen oder Tage?
Ich trinke Kaffee. Ich verzichte nicht auf Kaffee, aber ich habe quasi eine Deadline, was Kaffee angeht, nämlich nach 16 Uhr trinke ich gar keinen mehr. Mhm. Und Nachmittag trinke ich auch keinen Kaffee mehr mit Milch oder so. Also hin und wieder vielleicht mal ein Espresso oder so, aber wie gesagt, nach 16 Uhr geht da bei mir auch nichts mehr. Also zum Abend hin brauche ich mich da jetzt nicht unnötig zu pushen, deshalb brauche ich da auch keinen Kaffee. Genau, das dazu, aber ansonsten bin ich doch schon etwas traurig, dass der Bea nach der LLE-Folge Lust aufs Radfahren bekommen hat und nicht nach unserer Orbit-Episode mit Lukas, das hinterlässt Spuren.
Vielleicht hat sie es noch nicht gehört.
Nein, ich habe die, stopp, ich habe die schon gehört natürlich und ich hatte auch nach unserem Gespräch extrem Lust aufs Fahrradfahren und bin
klar,
ja auch
das muss man jetzt sagen.
Fahrrad gefahren und habe das auch in der Episode, glaube ich, sogar gesagt, dass ich jetzt Lust auf Fahrradfahren habe. Aber ja, Rebeccas Episode hat da vielleicht nochmal eher so einen Nerv getroffen.
Okay. Ja. Wobei das gar nicht so viel ums Radfahren ging, habe ich zumindest so das Gefühl gehabt.
Also ich muss sagen, ich habe die Episode ja gehört, als ich gerade so den Olympiaberg hochgelaufen bin und als ich dann die Story vom Sturz von Heiko gehört habe, habe ich mir gedacht, ich habe doch wieder alles richtig gemacht, weil ich bin gesund, ich kann laufen, ich verletze mich da nicht und navigieren kann ich ja auch grundsätzlich schon mal nicht. Also ist das einfach nicht der richtige Sport für mich, glaube ich.
Kann man alles erlernen.
Können ja, wollen,
Genau, genau. Nein, aber Spaß beiseite. Ja, ich 2 Wochen Urlaub, nee, Quatsch, 3 Wochen Urlaub sind vorbei. Ich hatte gestern meinen ersten Arbeitstag und in dem Urlaub, in dem wir zu Hause geblieben sind, bin ich sehr, sehr viel Fahrrad gefahren. Wirklich sehr viel Fahrrad gefahren für meine Verhältnisse und das hat richtig, oder es macht nach wie vor richtig viel Spaß und ja, der Orbit wartet. Ich habe es schon mal gesagt, ich will den hessischen Orbit nochmal fahren und ja, dementsprechend will ich gut vorbereitet sein. Und das Radfahren ist so quasi jetzt meine Hauptsportart geworden.
Ja, finde ich auch ein bisschen traurig, aber okay, deine Entscheidung. nein, aber wie gesagt, ich habe es...
Ich gehe da so ein bisschen mit dem Flow, weißt du? Ich mache das, was mir halt Spaß macht. Und das habe ich, ja, wie gesagt, momentan ist es das Radfahren und vielleicht kommt es irgendwann wieder mit dem Laufen. Aber ja, ich habe da auch so ein bisschen das Ziel vor Augen. Ne? Und das ist der Orbit und ich meine 280 Kilometer und beinahe 3000 Höhenmeter, das ist schon eine Distanz, die so ein bisschen furchterregend ist und von daher, aber wie gesagt, also außerdem, also das macht wirklich so viel Spaß momentan, immer wieder auch neue Wege zu entdecken, weil das ist ja auch so das Ding, habe ich auch schon mit der Tabea drüber gesprochen, ich habe keine einzige Fahrt, wo ich jetzt nicht irgendwelche neuen Wege entdecke, das ist richtig, richtig cool, ja, macht Spaß.
Ich hoffe nur, Adrian, dass du unseren Burgwaldpfad nicht ganz vergisst.
Ja. Red mir mal nach der Episode drüber.
Der ist nicht so ganz weit weg von deiner Orbit-Geschichte.
Das müsst ihr nochmal für die Hörerinnen und Hörer und vielleicht auch für mich erklären. Was habt ihr da vor?
Haben wir das noch nicht gedroppt?
Vielleicht schon, aber wahrscheinlich sind alle anderen auch so vergesslich wie ich. Sag das nochmal.
Also wir möchten gerne den Burgwaldpfad laufen in Marburg. Es war eigentlich schon... Darf ich das überhaupt erzählen, Adrian? Du guckst.
Na klar.
Jetzt ist es eh schon zu spät. Sehr gut. Wechselzone Leaks.
es gibt einen schönen Pfad von Marburg nach
Frankenberg
heißt das Örtchen, ja. Genau. Und das sind 50 Kilometer und die wollen Adrian und ich zusammen laufen. Mit, ich weiß nicht, 1000 Höhenmeter, 1200, irgendwie so.
Ding sowas, ja.
Und das hatten wir mal für August angeplant, haben wir dann meinetwegen in den September geschoben. Und jetzt schauen wir mal, wohin wir es dann noch schieben, je nachdem, wie gut sich Adrian dann erholt und wie sicher er sich dann fühlt. Genau.
Aber das Gute ist, das Radfahren ist auch auf jeden Fall dem Laufen zuträglich. Vielleicht mache ich einfach mal ein Experiment und laufe das Ding mit reinem Radtraining.
Also klar, ich bin für alles offen. Also du hast ja die Grundlage auch im Laufen, bist ja dieses Jahr schon extrem viel gelaufen.
Ja, das hört sich gut an. Das hört sich gut an und an der Stelle, weil es dann sicherlich auch ein Video gibt, auch nochmal der Hinweis, auf YouTube kann man dann auch vieles von dem sehen, was wir so privat machen. Das könnt ihr auf jeden Fall immer wieder angucken. Genau. Ja, sehr gut. Vielleicht noch ganz kurz zu meiner Verteidigung. Ganz ohne Radfahren ist es bei mir auch nicht. Bei mir ist es halt eher Mittel zum Zweck. Das mache ich allerdings dann schon ganz gern. Also alle Wege, die ich so habe und die ich nicht laufe, die lege ich dann auch tatsächlich mit dem Fahrrad zurück. Unter anderem halt jeden Tag natürlich auch den Weg in die Arbeit und von der Arbeit zurück. Manchmal laufe ich den, aber zu 99% fahre ich das mit dem Fahrrad und das stimmt natürlich schon. Also als Ausgleich ist das absolut super und auch wichtig, glaube ich, weil der Laufapparat halt einfach entlastet wird und man trotzdem so ein bisschen zumindest Ausdauertraining hat. Und insofern, ich fahre schon ganz gern Rad, aber ich glaube, die Zeit und irgendwie auch das richtige Equipment dazu habe ich nicht, um dann wirklich Feuer und Flamme dafür zu sein, um das in irgendeiner Weise als richtige Sportart zu betreiben. Naja. Ich berichte vielleicht,
was war bei dir so los? Ja,
ich berichte vielleicht auch ganz kurz von meinen letzten 2,5 Wochen, denn ich hatte auch Urlaub und habe ihn immer noch. Bin jetzt inzwischen wieder in Berlin und habe die Woche jetzt auch noch frei. War aber vor allem die letzten 2 Wochen, gut 2 Wochen, ja in München. Manche haben das vielleicht auch von euch mitbekommen. Ich habe das so ein bisschen auch begleitet, nicht nur auf meinem Instagram-Kanal, sondern eben auch auf besagten YouTube-Channel des Wechselzone-Podcasts bei uns. Und es hat super Spaß gemacht. Also es gab damals ja noch keinen so wirklichen Wettkampf, auf den wir uns da vorbereiten wollten, weil wir ja alle damit rechnen, dass Frankfurt abgesagt wird. Und insofern waren wir zwar und sind im Marathontraining gewesen, bis vor ganz kurzem, dazu gleich etwas mehr. aber und das fand ich ganz schön eigentlich, und das passt vielleicht auch wieder zum Thema Trainer-Athleten-Komponente oder Verhältnis, haben wir da relativ viel Freiraum gelassen. Und ich hatte irgendwie ein bisschen Lust bekommen, mir so ein paar Segmente anzugucken auf Strava, die ich so die letzten Jahre vielleicht auch verloren habe. Ich komme ja nicht so oft nach München, so alle, also pro Jahr so 3-4 Mal ungefähr, immer so zur Ferienzeit sind wir meistens da. Da habe ich aber doch auch einige Segmente verloren oder auch neue entdeckt und ich habe irgendwie Spaß daran gefunden, relativ spontan einfach mal so ein bisschen auf Segmentjagd zu gehen und vor allem in meinen 3 Lieblingsparks, dem Olympiapark in München und dem Westpark in München und dem Nymphenburger Schlosspark, damals zu gucken, was so geht. Und da ging einiges, das hat echt Spaß gemacht und ich habe dann immer wieder mal Adrian so entschuldigend eine Nachricht geschickt, so nach dem Motto, sorry, wenn ich zurück bin in Berlin, dann bin ich wieder ein bisschen braver und halte mich mehr an den Plan, aber es macht halt gerade so viel Spaß und ja, und er hatte auch großes Verständnis dafür und hat dann auch irgendwie...
Und ja. Meine Antwort war, die Münchner Lauf-Community, die hasst dich. Die wird froh sein, wenn du wieder nach Berlin fährst.
Ich hoffe, sie liebt mich immer noch, weil ich liebe sie ja auch. Nee, aber das hat wirklich Spaß gemacht. Und es gab vor allem 2 Segmente, die waren richtig heavy. Eins davon eben um den Olympiasee herum. Das war so hart, weil eben auch da einiges an Anstieg dabei war. Und da muss ich sagen, und das hat mich fast ein bisschen überrascht, da habe ich meine Beine echt viele Tage danach, gerade so die Oberschenkel, ordentlich gemerkt. Und das zeigt halt auch, und das passt vielleicht auch wieder so ein bisschen zu einer Coaching-Komponente, dass man gerade so das Uphill-Laufen, das Bergauflaufen, wenn man das mal eine Zeit lang nicht gemacht hat, das sollte man echt regelmäßig immer wieder mal zumindest so impulsweise machen, denn das zieht schon ordentlich. Und das verlernt man, glaube ich, auch relativ schnell, das habe ich zumindest jetzt gemerkt. Und insofern war das sicherlich auch ein sehr, sehr guter Impuls. Und das zweite Heavy-Segment war dann im Nymphenburger Schlosspark tatsächlich. Das habe ich vor 2 Jahren mal probiert zu holen und habe es nicht geschafft. Und jetzt am Ende dieser zwei Wochen habe ich mir gedacht, ich mache es einfach nochmal und probiere es einfach nochmal, je nachdem, wie ich mich fühle. Und ich fühlte mich dann ganz gut und ich habe es geschafft. Und das war aber wirklich, also das muss ich sagen, das war so ziemlich die heftigste Session der letzten Wochen. Da war ich dann so am Ende, dass ich wirklich nach dem Segment auch kurz stehen bleiben musste und Luft holen musste, um dann wieder weiterzulaufen. Und das, ja, kommt nicht so oft vor, im Training zumindest. Und insofern hat es Spaß gemacht, war aber echt hart. Ja. Also insofern.
Hey, herzlichen Glückwunsch.
Danke, danke. Das sind so die kleinen Freunde in der Corona-Zeit, ne? Dann jagt man halt Strava-Segmente. Und auf der anderen Seite finde ich das aber immer noch, und ich habe es, glaube ich, auch mal irgendwann auf YouTube oder auf Instagram gesagt, ich finde es einfach super, was da so angeboten wird auf Strava. Und es macht wahnsinnig Spaß. Und deswegen kann ich auch an dieser Stelle, wir hatten es schon mal, nur immer wieder sagen, unterstützt die Plattform, die ist großartig und ist bisher auch noch nicht gehackt worden. Aber dieses Thema hatten wir in der letzten Episode ja ausführlicher. Ja, wunderbar. Also hatten wir alle eine gute Zeit, das ist doch schön. Ja, ich würde sagen, sprechen wir einfach mal so über aktuelle Themen, die euch gerade so bewegen. Tabea, hast du im Moment irgendwas, was du so planst, außer euren gemeinsamen Lauf jetzt? Hast du irgendwie schon wieder so einen Blick auf einen Wettbewerb oder auf ein Projekt oder auf ein Vorhaben, das du hast? Oder trainierst du momentan wirklich so ein bisschen ins Blaue hinein, wie die letzten Monate, viele von uns ja auch?
Ja, jein. Also es gibt ja noch keine Zusagen für den Kobold, beziehungsweise ich habe noch keine. Da ist natürlich der Blick schon hin. Aber ich würde lügen, wenn ich jetzt sagen würde, das ist das Einzige und sonst trainiere ich so ins Blaue hinein. Es gibt natürlich so ein paar Sachen, die ich noch vorhab dieses Jahr, auch unabhängig vom Kobold. Ich denke, wenn der Kobold nicht stattfindet für mich, würde ich mein Training auch nochmal ein bisschen umschmeißen. Adrian, habe ich es einmal kurz gesagt, es gibt ja bei uns noch den Lahntallauf, der immer im Frühjahr ist. Das ist ein 50er, der komplett flach ist. Das wäre sonst noch so eine Idee, dass man da vielleicht im Herbst anfängt, mal ordentlich dann auf einen schnellen 50er zu trainieren. Könnte ich mir vorstellen. Aber das sind jetzt alles so Sachen, das wird sich ja die Woche, denke ich, dann ein bisschen rauskristallisieren, wohin es geht. Ich habe mit einem meiner Athleten, mit dem Leo, jetzt neulich telefoniert. Und der hat mir gesagt, er möchte gerne einen Marathon laufen. Auch selbst organisiert. Ich hoffe, ich darf das hier so sagen. Ich glaube, das ist kein Problem. Ich werde den da auf jeden Fall pacen. Das habe ich mir schon überlegt. Das wird auf jeden Fall so sein. Mit Rebecca habe ich auch gesprochen, dass da vielleicht nochmal so ein, zwei Events ins Haus stehen, was sie gerne vorhat, wo ich auch gesagt habe, vielleicht kann man sich da reinhängen. Das sind aber nur so erste Überlegungen. Ansonsten macht mir das Training einfach gerade viel Spaß. Also das ist schon was ich gemerkt habe. Das schnelle Training, das war so okay und das hatte dann auch ein Ziel. Aber ich lebe eben irgendwie auch für das Training an sich. Also ich bin nie so jemand, der jetzt so nur auf den Wettkampf schaut, sondern ich habe unheimlich viel Spaß daran, mir die Wochen anzugucken, zu gucken, was ich so laufe, den langen Lauf zu genießen. Und wenn dann ein Wettkampf dabei rauskommt, ist es schön. Und wenn nicht, dann habe ich ja trotzdem jede einzelne Trainingssession genutzt und bin die gelaufen und hatte da meinen Spaß dran. So. Also von daher ist es so ein Ja und so ein Nein. Also strukturiert ist es aber trotzdem schon, ja.
Kurze Zwischenfrage, willst du vielleicht oder magst du vielleicht mal kurz erzählen, weil ich finde schon den Unterschied auch schon sehr, sehr groß. So, wie geht's dir jetzt mit deinen, weil du bist jetzt überwiegend auf Trails oder viel auf Trails unterwegs, das war jetzt bis vor ein paar Wochen gar nicht so für längere Zeit, da hast du viel Flachbahn, sehr kurze Sachen, sehr schnelle Sachen trainiert. Wie fiel dir jetzt der Umstieg auf die Trails?
Ja, ich merke es schon. Also kann ich nicht anders sagen. Es ist einfach was anderes. Mental bin ich voll dabei und würde am liebsten jeden Lauf nur noch auf den Trails machen, weil es einfach was ganz anderes ist und etwas, was mir gerade auch, ich sag mal so, das Mindset, was ich gerade habe, ja, dass ich auch irgendwie nachdenklich bin und so, passt einfach sehr gut damit zusammen, dass man einfach sagt, ich gehe jetzt in den Wald und ich laufe und ich gucke mal nicht auf die Uhr, weil bei Höhenmetern sagt mir die Pace sowieso überhaupt nichts. und laufe einfach mal drauf los. Von daher mental ist der Umstieg auf jeden Fall sehr leicht gefallen, aber körperlich ja, kann ich nicht jeden Lauf im Wald und auf Trails machen, weil da merke ich dann doch, dass es immer mal wieder im Knie ein bisschen zieht, gerade bei den Downhills, aber eben Gott sei Dank auch nur bei den Downhills, und das sind so Sachen, ja, also der Körper muss sich dran gewöhnen, ne? Und deswegen muss man den Umstieg da schon recht behutsam machen. Also ich habe jetzt gerade so ungefähr 4 Läufe die Woche und dann mache ich eben 50-50, 2 mit ein bisschen Profil und 2 noch auf flacher Strecke, um das dann irgendwann da so die Transition komplett hinzubekommen auf Berge. Aber ich glaube, alles andere wäre auch doof, weil zusätzlich werden ja die Kilometer auch pro Woche immer mehr. Ich bin ja jetzt schon fast wieder bei 50 Kilometern, war jetzt vor den 3000ern immer so bei 30 mal 40, aber nicht wirklich mehr. Und da darf man dann nicht zu viel wollen. Und auch hier ist es immer echt wichtig, dann langsam zu laufen. Das finde ich halt auch super. Hm. Mache ich einfach gern.
Ja, hört sich gut an. Ich finde auch immer wichtig ist die Abwechslung. Also auch wenn man jetzt wirklich ohne ein Wettkampfziel trainiert, das haben wir jetzt, glaube ich, auch alle ein bisschen erfahren die letzten Woche. Mir hat es sehr viel geholfen, dass wir dann so unsere kleinen, wie soll ich sagen, ja, ich möchte jetzt nicht Projekte sagen, weil Projekt ist immer so ein Wort, das ein bisschen abgegriffen ist, aber so die kleinen Herausforderungen uns selbst zusammengezimmert haben. Also sei es jetzt besonderen Umfang zu erreichen, sei es jetzt irgendwie neue Sessions auszuprobieren, Trainingseinheiten auszuprobieren, die man noch nicht gemacht hatte vorher, sei es eine bestimmte Strecke oder auch einfach mal so wirklich ins Blaue hineinzulaufen, also einfach mal da abzubiegen, wo man sonst nicht abgebogen wäre. Mir geht es zum Beispiel immer so, hier nochmal ein Shoutout an Heiko. Heiko kennt ein paar Teile hier bei uns im Norden Berlins, die ich noch nicht kannte, und jedes Mal, wenn ich in ihm laufe, lerne ich irgendwas Neues. Also nicht nur eine Strecke, sondern auch mal irgendwie so ein Fakt wie, wann muss ein Auto eigentlich stehen bleiben, wenn ein Läufer kommt, das wusste ich auch noch nicht alles. Er kennt sich da ja sehr gut aus, ne? Auch berufswegen, und insofern finde ich das immer sehr lehrreich und sehr informativ, wenn ich mit Heiko laufe.
Wann muss das Auto anhalten? Das möchte ich jetzt gerne.
Also ist es wohl so, wenn der Weg, also der Fahrradweg zum Beispiel, über die Straße drüber geht, dann muss das Auto stehen bleiben. Ich hoffe, ich erzähle jetzt nichts Falsches, ne? Und wir kriegen jetzt keine Klagen hier von irgendwelchen Unfällen. aber so habe ich es zumindest verstanden, und also insofern, man hat sehr oft Vorfahrt oder Vorgang oder wie man das dann nennt, wenn man läuft, wo ich viel defensiver wäre. Vielleicht liegt es auch an Berlin, dass ich grundsätzlich sehr defensiv bin im Straßenverkehr, aber ich bedanke mich dann auch meistens, und oft muss ich mich gar nicht bedanken, weil ich im Recht bin, und das musste ich jetzt auch erst lernen. Das ist immer wieder ganz schön, sowas zu wissen.
Aber danke, wie gesagt, dass Sie mich nicht überfahren.
Genau, manchmal muss man wirklich so sein, das stimmt. Nee,
aber sobald du jetzt außer Landes, sagen wir mal Italien, Frankreich läufst, ne, dann ist das alles außer Gesetz, ja, ne? dann trau dich nicht auf die Straße.
Nee, deswegen defensiv im Straßenverkehr ist, glaube ich, immer eine ganz gute Wahl, und insofern sollte man das auch grundsätzlich so halten. Aber ja, ich wollte es nur sagen, man darf wohl mehr, als man manchmal denkt, und das ist ja auch gar nicht so schlecht. Was mir noch kurz eingefallen ist, dass wir gerade über die Wettbewerbe gesprochen haben, was vielleicht für manche und vielleicht auch für uns interessant ist. Es gab eine Pressemeldung, glaube ich, vom RLT Rottgau bezüglich dem 50 Kilometer Ultramarathon in Rottgau im nächsten Jahr. Also so langsam aber sicher denken wir schon ans nächste Laufjahr, und wir wissen ja alle nicht, wie es im Januar aussieht. Wahrscheinlich nicht so wahnsinnig viel besser als heute schon oder als jetzt im Herbst. Aber es gibt da jetzt die erste Ankündigung, was den Rottgau 50 2021 angeht, der am 30.01. stattfinden soll. Und da haben sich die Veranstalter jetzt ein bisschen Gedanken darüber gemacht, und vielleicht kann ich das ja einfach mal ganz kurz referieren, was da passieren wird, weil das vielleicht ganz spannend wird, auch für die Wettkämpfe, die sonst noch anstehen Anfang nächsten Jahres. Also er ist auf jeden Fall fest geplant am 30.01., er soll stattfinden, der Rottgau 50. Es wird ein Teilnehmerlimit von wahrscheinlich 250 Läuferinnen und Läufer geben, das ist durchaus bemerkenswert, weil es, glaube ich, deutlich mehr sonst sind oder waren bei den letzten Malen. Da ist noch ein Fragezeichen dahinter, das heißt, die Zahl steht noch nicht ganz fest, es wird aber auf jeden Fall ein Limit geben. Es wird keine Nachmeldungen geben, es gibt einen etwas früheren Anmeldeschluss, die Startnummern werden zugeschickt, die kann man sich also nicht mehr abholen. Es gibt keinen Massenstart, sondern einen Startzeitraum von 8 Uhr bis 11 Uhr. Da bin ich dann auch gespannt, wie das eingeteilt wird. Wahrscheinlich auch nach Startnummern dann, wie das möglich wäre. dann wird es keine Siegerehrung geben, es wird keinen Streckensprecher geben, es wird keine Führungsfahrräder geben, dafür aber mehr Streckenposten und es wird möglicherweise auch keine Duschen und keine Nutzung der Turnhalle geben. Und wer Rottgau kennt, der weiß, das ist tatsächlich ein bisschen schade, weil danach gibt es in der Turnhalle immer ein ganz schönes Event und man kommt dann zusammen und isst was und trinkt was und feiert so ein bisschen und man trifft sich dann eben auch und das wird offensichtlich, da ist auch noch ein Fragezeichen dahinter, aber das wird möglicherweise auch nicht passieren. Also insofern, das ist so ein bisschen die Frage und vielleicht auch Adrian an dich direkt die Frage. Die Läufe finden statt, das sind so die Dinge, die für viele vielleicht auch für mich ganz besonders zum Beispiel auch auf dem Plan einfach stehen im Jahr inzwischen, weil es immer wieder Highlights sind, tolle Veranstaltungen, aber wie siehst du das? Also ich meine, das ist jetzt schon ein bisschen anders, es ist toll, dass es trotzdem stattfindet, aber es gibt halt einfach Einschränkungen. Macht es dann genauso viel Spaß oder würdest du sagen, ja, muss man halt in Kauf nehmen oder, also ich bin momentan echt noch am Überlegen, ob ich es mache, weil halt viel von dem drumherum, was zum Beispiel so ein Wettbewerb wie Rottgau ausmacht, dann halt einfach wegfällt und wegfallen muss wahrscheinlich auch. Aber für mich ist es dann schon nochmal so ein Punkt, wo ich dann doppelt überlege, ob das dann wirklich noch das Gleiche ist, auch vom Gefühl her und ob das dann nicht irgendwie so eine, ja, wie soll ich sagen, so eine B-Seite einer Platte ist, die man zwar irgendwie hört, aber die nicht wirklich so cool ist wie die A-Seite.
Ja, manchmal sind die B-Seiten auch ganz cool. Ja, stimmt natürlich. Aber ich muss sagen, natürlich ist es nicht das Gleiche, auf keinen Fall. Also, aber andererseits, vielleicht müssen wir uns daran gewöhnen, dass es auch nächstes Jahr so sein wird und also wenn man jetzt wirklich für einen Wettkampf brennt und ich meine, du und Rottgau, ihr habt eine Vergangenheit, Ludwig, und dann ja, würde ich die Chance nutzen, dass das überhaupt stattfindet. Ob das dann Spaß macht, das muss man dann sehen. Gell? Wir haben jetzt noch so einen Wettkampf noch nicht gemacht, nicht gehabt. Ich meine, ich wundere mich auch etwas darüber, dass die so sicher sind, dass das stattfindet. Hm. Ich meine, es fallen ja nach wie vor, ich meine, Hamburg war auch sich ziemlich sicher, ne, der Sache, bis da jetzt die Sache mit den Zuschauern kam und ja, das Ganze sich dann quasi in Luft aufgelöst hat. Ja, ich wäre mir da jetzt nicht hundertprozentig sicher, ob das stattfindet. Ich würde letztens von euch als starker Pessimist irgendwie sowas in die Richtung beschrieben, als ich jetzt die zweite Welle beschrieben habe. Und ich glaube nach wie vor, dass es sowas geben wird, wenn eine zweite Welle, die dann über die Herbst-Wintermonate vielleicht hier hin drüber fegt. Und dann sieht das alles natürlich ganz anders aus.
Also in der Meldung heißt es auch, dass der Beginn der Anmeldezeit auch auf November 2020 gelegt wird. Das heißt, wir haben ein sehr, sehr kurzes Anmeldefenster, das auch sehr stark nach hinten geschoben wird. Insofern hofft man natürlich, und das glaube ich schreiben sie hier auch irgendwo, dass bis dahin auch die Auflagen möglichst genau bekannt sind. Und also von daher lässt man es schon noch ein bisschen offen, glaube ich. Die sprechen jetzt davon, dass es stattfinden soll, dass es jetzt wie geplant anläuft, die Planung. Aber eben die Ausschreibung selbst tatsächlich erst im November beginnt und insofern noch ein bisschen Zeit auch ist, um zu sehen, wie die Lage dann da natürlich ist.
Aber es ist natürlich schon nochmal ein Unterschied, ob es jetzt Hamburg mit, keine Ahnung, wie viel 1000 Teilnehmern ist oder wirklich 250. Mhm. Ja, vielleicht kriegt man das irgendwie durch, aber also ich stelle mir jetzt gerade so vor, also ich meine, der Lahntallauf hier in Marburg ist ja direkt danach, also ich glaube im Februar ist der immer. Da würde ich jetzt sagen, da laufe ich auf jeden Fall mit, wenn der angeboten wird. Klar, warum nicht? Aber ich kann dann eben auch einfach nach Hause und duschen. Ob ich im Januar bei einem Lauf mitmachen würde, wo ich mich danach nicht sofort einmal unter die heiße Dusche oder zumindest unter die Dusche stellen kann und mich abtrocknen kann, das wäre für mich, glaube ich, gerade nach einem 50er schon extrem wichtig. Weil was willst du sonst machen? Also entweder du hast Freunde, die dir das anbieten, aber da wirklich nass ins Auto und zurück nach Hause fahren, da riskierst du, glaube ich, wirklich, dir noch irgendwie eine Erkältung einzufangen. Da würde ich zweimal drüber nachdenken.
Also da kann ich aber aus meiner Vergangenheit sagen, das habe ich oft genug gemacht. Es waren jetzt keine 50er, aber im Winter im Auto umziehen ist kein Ding. Natürlich sollte man nicht mit den Laufklamotten nach Hause fahren, aber Klamotten zum Umziehen sollte man dabei haben. Und ich glaube, das ist jetzt, würde ich sagen, gerade im Wintermonaten vielleicht gar nicht so ein großes Problem wie jetzt immer im Sommermonaten bei 40 Grad zu laufen, weil danach läuft ja noch stundenlang die Brühe.
Ich habe das vor 2 Jahren auch mal bei einem Lauf gemacht, weil ich danach direkt los musste und habe nicht geduscht. Das war, glaube ich, ein 30er. Und da habe ich mir schon ziemlich die Kante gegeben, habe mich umgezogen, bin los. Aber dadurch, dass ich nicht unter der Dusche war, das war auch im Winter, habe ich, also wirklich, mir war so scheiße kalt, ich konnte, also wirklich, es war der Horror, diese Autofahrt. Ich glaube, ich bin danach sogar krank geworden, ich weiß es gar nicht ganz genau. Also ich glaube, nach so einer extremen Anstrengung wäre es zumindest für mich persönlich wirklich ein No-Go. Nicht einmal zu duschen, ordentlich zu essen, kurz irgendwie zu warten und dann los. Also das wäre für mich schon echt ein Ausschlusskriterium für so einen Lauf.
Na gut, also auch da, wie oft, ne? Individuell. Also ja. Der eine hatte so, der andere hatte so gerne. Aber kurz nochmal zu Hamburg. Ich meine, Hamburg hat ein super Konzept gehabt. Ne? Also ich fand das Konzept richtig gut ausgeklügelt. Und es ist ja im Endeffekt daran gescheitert, dass das Ganze in der Stadt stattfindet, ja. Und da die Zuschauer nicht da irgendwie beeinflussen können, wie viele Leute dazu zu schauen. Ne? Das ist, glaube ich, so der Punkt, der dann wiederum für Röttgen spricht. Rottgau, sorry, Röttgen ist ja hier in diesem.
Der große 50er von Röttgen.
Kann man ins Leben rufen. ja, aber ja, deshalb denke ich, dass das auf jeden Fall für den Lauf spricht, dass der tatsächlich stattfinden könnte. Ne? Ich meine, im Wald und ja.
Ja, also ich meine, Hamburg ist tatsächlich so, das war eigentlich das beste Konzept, das man machen kann in der jetzigen Situation, denn die hatten ja das gesamte Messegelände, die hatten 10 Messehallen für 10.000 Teilnehmer, also 1.000 Läuferinnen und Läufer in einer riesigen Halle. Also jetzt unabhängig von der schon oft zitierten Dixi-Klo-Situation ist es natürlich perfekt, also da kannst du jeden Abstand wahren, da kannst du alles Mögliche an Sicherheits- und Hygienevorschriften einhalten. Aber das Problem ist halt tatsächlich eben, dass es letztendlich halt, was die Zuschauerinnen und Zuschauer angeht, eine Massenveranstaltung ist. Und du kannst den Leuten natürlich nicht verbieten, dass sie da am Streckenrand stehen. Andererseits muss ich auch sagen, ich weiß nicht, ob die Abstände da jetzt geringer wären als bei Demonstrationen, die wir hier in Berlin und sonst in großen Städten, auch in München und in anderen Großstädten haben. Finde ich ja gut, dass die alle stattfinden können. Nur frage ich mich, ob da jetzt, was die Massen angeht und was die Enge angeht und so weiter, ob da so viel Unterschied zu einem Marathon ist. Ich glaube, im Zweifel sind vielleicht die Leute, die am Streckenrand eines größeren Marathons stehen, über 42 Kilometer verteilt ja möglicherweise dann auch, da vielleicht ein bisschen mehr darauf bedacht, dann auch Abstände zu wahren oder Masken zu tragen oder was weiß ich. Aber gut, so ist die Situation jetzt auch. Was uns vielleicht auch nochmal ganz kurz zu einem anderen Thema, nämlich einem anderen größeren Marathon führt, nämlich Frankfurt. Im Nebensatz kurz bemerkt, London, glaube ich, entscheidet jetzt endgültig in den nächsten Tagen, ob der London-Marathon jetzt stattfinden soll, Anfang Oktober oder nicht. Da wartet die Laufwelt ja auch schon seit Wochen drauf. Es wurde immer wieder verschoben. Jetzt irgendwann muss die Entscheidung aber, glaube ich, einfach mal kommen. Und ich finde auch langsam, ehrlich gesagt, wird es mal Zeit, dass Frankfurt mal sagt, was los ist. Ich finde es zwar sehr sympathisch und offensichtlich hängen da auch ein paar Schicksale dran, was Veranstalterinnen und Veranstalter angeht. Aber es, glaube ich, wäre jetzt schon irgendwie wichtig zu wissen, wie es da weitergeht für die Läuferinnen und Läufer, die angemeldet sind. Denn so wahnsinnig lang ist es jetzt nicht mehr. Und nachdem Hamburg jetzt abgesagt worden ist, fände ich es schon ganz gut, wenn man jetzt in Frankfurt vielleicht auch sagt, Leute, wir können es nicht machen. Oder dass man da jetzt einfach mal eine Entscheidung kommuniziert. Denn momentan ist der Stand der Dinge ja, die Äußerung des Veranstalters, es ist sehr, 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 sehr unwahrscheinlich, dass Frankfurt stattfindet. Aber wir sind immer noch so ein bisschen dabei, zu überlegen, wie es gehen könnte. Und ich glaube, irgendwann muss man einfach sagen, nee, Leute, geht nicht. Sucht euch entweder einen anderen Wettbewerb oder stellt das Training um. Aber ich finde es langsam ein bisschen anstrengend. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Tabea.
Ich hatte jetzt erst noch mal an dich die Frage, hast du es für dich jetzt schon entschieden, dass du ihn nicht läufst? Weil du hast gerade im Eingangsgespräch gesagt, du hast bis vor kurzem so und so trainiert. Hast es dann nicht weiter kommentiert?
Ja, es gibt tatsächlich einen anderen Plan, das erzähle ich euch gleich. Ich habe mit Frankfurt abgeschlossen für dieses Jahr. Ja, warum das so ist und was ich stattdessen mache, erzähle ich euch gleich. Adrian weiß es ja eh schon. Aber Adrian, was sagst du? Ja, was sagst du zu Frankfurt? Müssen die jetzt mal Farbe bekennen?
die müssen auf jeden Fall Farbe bekennen, ne? Das ist ja für die Leute, die angemeldet sind, wie zum Beispiel du, ne, ist das schon ziemlich nervig, ne? Punkt aus. Also von daher sollten die da langsam mal ja, die Katze aus dem Sack lassen, weil, so wie du gerade vorgelesen hast, die Wahrscheinlichkeit, die ist da wirklich gleich null, dass das tatsächlich stattfindet. Und wie du auch sagst, da hängt sehr viel dran, ne? Also es könnte auch passieren, dass es nächstes Jahr auch kein Frankfurt-Marathon geben wird, ne? Oder vielleicht unter neuen Veranstalter, wie auch immer, ne? Weil ich wollte es auch nicht glauben, aber in irgendeinem Interview habe ich gehört, dass für Frankfurt finanziell wirklich sehr schlecht aussieht.
Ja, so ist es offensichtlich wirklich. So gab es eben auch mal eine Meldung von den Veranstaltern, dass eben deswegen warten sie auch noch mit der finalen Entscheidung, weil halt offensichtlich tatsächlich nicht ganz klar ist, ob der Frankfurt-Marathon finanziell überleben kann. Und also ehrlich gesagt, ich bin bereit, ich hoffe, dass es viele auch so sehen, wenn jetzt eine Meldung kommt, dass darum gebeten wird, dass man auf seine Rückerstattung zum Beispiel verzichtet, ja, von den Startgebühren, da bin ich durchaus bereit, darüber nachzudenken und eben zu sagen, okay, ich will das Geld nicht zurückhaben und ich mache das dann nächstes Jahr und melde mich dann auch neu an, natürlich, klar. Aber ja, das kann jeder für sich selber entscheiden. Ich glaube, das Thema hatten wir auch schon mal. Das muss man auch nicht. Ich finde es auch völlig in Ordnung, wenn man sagt, also die, ich weiß nicht, 80 Euro oder was es sind, die will ich dann schon zurückhalten, weil ich muss auch planen und ich muss vielleicht jetzt einen anderen Wettbewerb dafür finanzieren oder was auch immer. Es gibt 1000 komplett gute Gründe dafür, das Geld zurückzuerstatten. Andererseits finde ich es aber vom Veranstalter genauso legitim, auch wenn es eine große Veranstaltung ist, mit einem Elitefeld zu sagen, uns geht es tatsächlich nicht gut. Und ich hoffe da auch auf Ehrlichkeit natürlich. Und wir freuen uns über jeden Athleten, über jede Athletin, die eben auf die Rückerstattung dann verzichtet. Und ich glaube, da kann man dann auch mit den meisten zumindest drüber sprechen. Oder man sagt, was weiß ich, man kriegt ein Shirt, man kriegt das Wettbewerbs-Shirt und dazu. Oder so ähnlich hat es zum Beispiel der Wings for Life Run gemacht. Und irgendwie was anderes noch Nettes, Digitales vielleicht, was nicht so viel Geld kostet oder was weiß ich. Oder man wird dann offiziell Frankfurt-Marathon-Supporter und darf sich ein Badge auf Strava dazu packen oder irgendwie sowas halt. Da gibt es ja 1000 Möglichkeiten. Und insofern, ja, also ich find's wichtig, dass da jetzt irgendwann mal Klartext gesprochen wird und ja, die Chancen sind eben wie gesagt gegen null, aber naja, so ist das nun mal. Ja, und wie gesagt, Tabea hat es ja schon kurz angesprochen, ich habe mit Frankfurt tatsächlich abgeschlossen, für dieses Jahr zumindest, um Gottes Willen, also nicht für immer, ich will den auf jeden Fall noch laufen. Und werde jetzt tatsächlich was anderes machen. Wir haben jetzt was gefunden. Wir haben vor einigen Wochen, ja, stimmt gar nicht, als ich in München war, gab es eine Mail von meinem Verein, von der LG Mauerweg Berlin, wo darüber berichtet wird oder angekündigt wird, dass es bei uns in Berlin, in Bernau, also das ist eigentlich in Brandenburg, aber das ist eine halbe Autostunde von Berlin weg, im Norden, also nördlich von Berlin, dass es da eine Duft-Challenge, also von der deutschen Ultravereinigung, genau, deutsche Ultravereinigung, peinlich, eine Duft-Challenge geben wird. Und im Zuge dieser Duft-Challenge gibt es einen 12-Stunden-Lauf und einen 24-Stunden-Lauf. Und ich habe mir gedacht, ich könnte die 12 Stunden probieren, weil 8 Stunden bin ich mit den 100 Kilometern schon gelaufen, dann könnte ich auch die 12 Stunden laufen. Adrian hat mir da auch grünes Licht gegeben und hätte ich eine gute Geschichte gefunden. Und dann habe ich mir das nochmal genauer angeguckt, jetzt vor einigen Tagen, vor 2 Tagen, glaube ich, und habe gesehen, dass der Start dieser 12 Stunden um 10 Uhr abends ist. Das heißt, man läuft von 10 Uhr abends bis 10 Uhr morgens. Und dann habe ich mir gedacht, naja, also wenn ich dann ohnehin schon die Nacht durchlaufen muss, was, glaube ich, die größte Challenge für mich sein wird, dann kann ich auch 12 Stunden früher starten. Gott, Mathe. Und die 24 Stunden machen. Und da habe ich dann Adrian eine kurze Nachricht geschrieben, was er davon hält. Und dann hat er mir eine Sprachnachricht zurückgeschrieben, die ich jetzt nicht wiedergeben möchte. Aber so schlimm war sie gar nicht. Und dann haben wir uns dazu entschieden, diesen 24-Stunden-Lauf zu machen. Und jetzt starte ich am 3. Oktober, also auch noch am Feiertag, der in diesem Jahr ein Samstag ist, um 10 Uhr und laufe dann hoffentlich bis zum nächsten Tag um 10 Uhr durch und mache den 24-Stunden-Lauf. Und habe da jetzt wirklich meine Challenge für dieses Jahr gefunden, weil ich bin selbst völlig völlig gespannt, wie das laufen wird, im wahrsten Sinne des Wortes, und wie das gehen wird. Und freue mich da aber auch drauf, eben aus den Gründen, weil da ganz viele Komponenten sind, die für mich komplettes Neuland sind. Also nicht nur die Länge, sondern auch in der Nacht laufen und die Verpflegung und die mentale Geschichte und so weiter. Und ich habe ein bisschen Ultra-Erfahrung schon mit den 3 oder 4 50ern, die ich jetzt gemacht habe, und den 100er, aber das ist schon nochmal eine andere Liga, was Ultralaufen angeht für mich, und deswegen bin ich echt gespannt. Und auch da sind es halt auch nur noch 8 Wochen hin, muss man halt aussagen. Und deswegen, na, mal gucken.
Ja, krass. Hast du da jetzt schon irgendwie dir weiter Gedanken drum gemacht, wie viele Kilometer du theoretisch in 24 Stunden laufen könntest?
Ja, oder das ist,
du das noch gar nicht?
Das ist laufen? Wirklich schwierig. Also ich bin ja eigentlich jemand, der sehr transparent mit Zielen umgeht. Aber ich glaube, ich denke da wirklich nochmal drüber nach. Ich meine, das hört sich alles super easy an, ne? Also wenn du eine 6,30er Pace läufst, dann kommst du auf 200 Kilometer. Aber du musst halt auch erstmal die 6,30 über 24 Stunden laufen, ne? Also die 6,30 sind jetzt erstmal... Ja, wirklich easy, easy, easy. Das ist so, sowas laufe ich normalerweise nicht, aber halt nicht den ganzen Tag lang. Und ich glaube, spätestens nach 10 oder 15 Stunden tut auch das weh. Insofern will ich da jetzt ehrlich gesagt noch zumindest keine Prognose geben. Ich versuche einfach möglichst gut durchzulaufen, mit wenig Pausen. Ich meine, es gibt immer wieder, ich beschäftige mich mit dem Thema ja doch schon auch länger trotzdem, obwohl ich es noch nicht gemacht habe. Aber man kann natürlich auch mal kleine Powernaps machen und wie auch immer. Also da gibt es viele, viele Konzepte, die man sich überlegen kann, die man dann vielleicht auch einfach spontan anwenden muss und ausprobieren muss, gerade beim ersten Mal. Deswegen eine Kilometerzahl, glaube ich, weiß ich noch nicht, ob ich jetzt nennen möchte. Ich habe schon so ungefähr, also ich würde nicht zu konservativ angehen. Wir haben gestern auch länger gesprochen, Adrian und ich. Ich würde schon von Anfang an, ja, wie soll ich sagen, ambitioniert angehen und nicht irgendwie die ersten 10 Stunden nur gehen. Lieber, wenn es sein muss, die letzten 10 Stunden gehen. Also schon erstmal ein bisschen mutiger an die Sache rangehen. Und die Überlegung war halt auch, und das hat mich dann letztendlich auch ja, relativ guten Mutes zu der Entscheidung gebracht, das zu machen. Wir haben halt das Jahr jetzt echt genutzt. Eben diese Corona-Zeit echt gut genutzt, um eben auch gerade diese Umfänge und das Laufen mit müden und erschöpften Beinen und viele Kilometer auch am Tag zurückzulegen, zu trainieren. Und das ist so gut gelaufen, dass ich jetzt eigentlich die richtige Vorbereitung ohnehin schon habe, um im Herbst so eine Challenge anzugehen. Und wir haben im Prinzip, wenn man es genauer betrachtet, eigentlich das Jahr über hin schon so trainiert, dass wir im Herbst eben eine Ultradistanz laufen und nicht eine Marathondistanz, weil das Marathontraining haben wir eigentlich vor kurzem erst wieder angefangen und davor haben wir eigentlich schon eher auf eine Ultradistanz trainiert und vielleicht ist es ja Schicksal und wir haben das alles schon von vornherein intuitiv richtig gemacht.
Vielleicht sollte es genau so sein, dass du da...
Ja.
Ich bin, also das würde mich ja auch reizen, dir da ein bisschen zur Seite zu stehen, also...
Ja, das wäre natürlich großartig, ne, wenn wir da so ein kleines Familienevent draus machen können. Aber ja, also wie gesagt, ich bin super gespannt. Ich weiß nicht, ob ich will, dass ihr mich so seht, wie ich dann aussehen werde, nach 20 Stunden vielleicht oder so. Aber warum auch nicht? Da muss man einfach ehrlich sein.
Wir sollten daraus ein Live-Event machen.
Bleibt in der Familie, zumindest in der Wechselzone-Familie.
Genau.
Gibt es da einen Staffelstart? Sonst starten wir einfach... und laufen einfach immer neben dir her. So.
Ich weiß es, also es gibt mehrere Disziplinen tatsächlich. Es gibt, Staffel gibt es nicht, aber es gibt den 100-Kilometer-Lauf. 100-Kilometer-Tag heißt der dann, der startet auch morgens. Dann gibt es eben diesen 12-Stunden-Nachtlauf, der von 10 bis 10 geht. Und einen 6-Stunden-Lauf, glaube ich, gibt es auch noch, wenn ich das richtig weiß. Also man kann sich das angucken. Auch da gibt es natürlich Teilnehmerbeschränkungen, auch da gibt es entsprechend Hygienekonzepte, aber es sind, glaube ich, derzeit 35 24-Stunden-Läuferinnen und Läufer gemeldet. Also das ist schon wirklich ein kleiner Kreis, der da läuft. Es ist ein Rundkurs, das ist vielleicht auch noch, was die mentale Komponente angeht, ganz interessant. Es ist ein Rundkurs auf einem Oberstufengelände mit Freibad und so weiter in Bernau. Das ist ein Kurs von 1,8 Kilometern, der dann eben, keine Ahnung, 100 oder 120 Mal gelaufen wird. Also auch das ist mental durchaus interessant und da kommt mir halt zugute, dass ich ja sehr oft in unserem Stadtpark meine Runden drehe und auch den Wings for Life Run da gemacht habe. Also schon eine kleine Mini-Ultradistanz zurückgelegt habe. Das ist ein Kurs von knapp 4 Kilometern. Ja, also das wird vielleicht auch noch eine spannende Geschichte, wie ich damit klarkomme. Aber eigentlich komme ich mit so runden Kursen, siehe auch Rottgau, eigentlich ganz gut zurecht.
Ich bin sehr gespannt.
Ich cool. Auch, absolut, ja.
Ja, es ist echt eine sehr coole Geschichte. Und ich habe auch gestern Ludwig im Gespräch gesagt, ich wäre auch super gern dabei, nur gerade Anfang Oktober. Wenn, sollten wir tatsächlich nicht wegfahren oder so, dann kann ich mir tatsächlich vorstellen, nach Berlin zu düsen oder nach Bernau eher gesagt. Und ja, aber Wahrscheinlichkeit ist eher klein, dass ich dazu komme. Aber ja, der Anlass wäre ja hoch genug, um das zu machen. hätte ich auf jeden Fall Lust drauf. Und wie gesagt, wie ich vorhin schon kurz gesagt habe, ist wahrscheinlich untergegangen, man könnte daraus irgendein Live-Event machen, Ludwig, um dich da live zu verfolgen. Ja, wäre mal auf jeden Fall cool, sowas zu machen.
Vielleicht lassen wir das einfallen. Ich weiß inzwischen nicht, ich hoffe, dass Stefan hier auch zuhört, ob es bei Race Day Me inzwischen die Funktion für ein Android-Gerät gibt. Ich habe eigentlich nicht vor, ein Handy mit am Körper zu tragen, aber ich weiß nicht, ob es dieses grundsätzlich schon gibt. Da kann man ja dann über die App tatsächlich den Live-Track mitverfolgen. Ich weiß im Moment auch nicht, ob es einen Live-Track gibt. Es könnte aber sein, dass man zumindest die Runden live mitverfolgen kann, über die Duff-Seite beispielsweise oder so, dass man also zumindest dann sehen kann, wie viele Kilometer ich schon zurückgelegt habe nach jeder Runde. Und nachdem es in einer relativ kleinen Runde ist, ist man da auch oft, wird es oft aktualisiert. Also man weiß dann zumindest, wann ich die 200-Kilometer-Marke überschritten habe. Oder eben nicht oder abgebrochen habe. Kann natürlich genauso passieren, ne? Also ja, also das ist jetzt wirklich nur dahingesagt, ne? Um Gottes Willen, bitte nagelt mich keiner jetzt fest auf 200 Kilometer. Das habe ich jetzt nur so gesagt.
Auf jeden Fall bin ich sehr gespannt auf den Bericht danach, weil da wird auf jeden Fall viel zu erzählen geben. Ne? Also wie du schon gesagt hast, sehr, sehr viele neue Sachen, die da auf dich zukommen. Ja. Ne? Und ja, wie du mental damit umgehst, da bin ich sehr gespannt drauf.
Ja, wir werden es auf jeden Fall auch ein bisschen mitdokumentieren in der Wechselzone und werden immer wieder berichten, wie es mir so geht.
Instagram, YouTube, es wird überall dokumentiert.
Genau, so sieht's aus. Ich bin auch echt gespannt, wie du da dein Training dann nochmal umstellst, um das dann wirklich auch zu üben.
Ja, wir haben
ein bisschen zu.
Ja.
Erzähl du?
Nee, du bist der Coach, sag mal, was du dir vorgestellt hast.
Also ich will jetzt gar nicht großartig über das Training reden, aber wir haben es halt gestern so ein bisschen besprochen und man muss, wie der Ludwig schon vorhin gesagt hat, er hat ja quasi schon so trainiert, ne, wie für so einen langen Ultra und da muss man gar nicht großartig viel Neues machen. Wir haben jetzt das Training umgestellt auf ein Marathontraining, jetzt kommt noch eine kleine Umstellung, wieder mit etwas längeren Distanzen, ein bisschen mehr Umfang. Aber im Großen und Ganzen hat er schon vor ein paar Monaten so trainiert, wie jetzt auf so ein Ultra.
Ich glaube, dass das Wichtigste tatsächlich einfach ist, mit müden Beinen einfach weiterzulaufen und nicht zu überpacen, wie bei jedem anderen Lauf natürlich auch. Und auf der anderen Seite aber einfach in diesen bekannten und auch oft genannten Krisensituationen halt einfach weiterzumachen und auch so Dinge wie Schmerz annehmen und so weiter, was man ja auch schon kennt, was man auch bei 100 Kilometer schon erfährt, dass man das einfach so im Kopf behalten muss. Und ich habe letztens einen ganz spannenden Podcast, den Trailrunner Nations Podcast, den ich sehr gern mag. Vielleicht kennt den der eine oder die andere von euch auch. Die hatten vor kurzem auch eine Challenge. Die sind nämlich den Western States Kurs einfach mal gelaufen. Western States findet dieses Jahr ja nicht statt. Das sind 100 Meilen. Und die sind die Strecke abgelaufen und da gab es dann eben kurz das Thema, was bedeutet das im Kopf, und es gibt sowas wie the mind of the mind, also eine Komponente des Kopfes, eine mentale Komponente, die man nicht beeinflussen kann, weil die wiederum das Gehirn beeinflusst. Das hört sich jetzt super kompliziert an, ich weiß auch nicht, wie ich es wirklich erklären kann, aber es gibt sozusagen den Kopf des Gehirns, der auch nochmal vorarbeitet.
Also das und im Endeffekt das Unterbewusstsein.
Ja, sowas in der Art wahrscheinlich, was man eben nicht kontrollieren kann und wo man eben auch nie weiß, was da passiert und wo man dann im Prinzip nur reagieren kann und gucken muss, was mache ich in der jetzigen Situation. Also da kannst du dann nicht mehr irgendwie ein Mantra oder sowas dir vorsagen oder irgendeine Vision oder sowas, sondern dann musst du wirklich damit klarkommen, der Körper will nicht mehr, der Kopf sagt auch, was soll der ganze Mist eigentlich, und da musst du dann eigentlich reagieren können. Und solche Geschichten, glaube ich, die könnten bei mir da aufschlagen. Ich glaube persönlich, dass ich es körperlich schon drauf habe. Ich glaube nicht, dass das ein muskuläres Problem ist. Aber irgendwann tut es halt weh und irgendwann musst du halt gegen den Schmerz ankämpfen und gegen die Müdigkeit natürlich auch. Das ist für mich eine Komponente, die ich so noch gar nicht kenne. Also komplett ohne Schlaf habe ich bisher eigentlich nur immer bei den Geburten meiner Töchter mitbekommen, aber nicht laufend. Da saß ich oder stand ich dann eher. Aber das ist natürlich schon nochmal etwas, was echt nicht zu unterschätzen ist und wo ich gespannt bin, wie ich damit dann klarkomme.
Ja, sehr cool. Aber was halt auch so wichtig ist, ne, aber das weißt du ja auch, ist, dass man wissen muss im Vorfeld, ne, dass irgendwann so die Zweifel kommen, dass man irgendwann aufgeben will, dass man das Ganze in Frage stellt, ne, und sich fragt, warum tue ich das überhaupt? Gerade so in der Nacht zu laufen, ne, wie du schon gesagt hast, du bist noch nie nachts gelaufen, bist auch nicht so eigentlich so der Nachtmensch.
Nee.
Ist dann eigentlich auch so eine sehr wichtige Komponente, ne, mit der man dann halt arbeiten muss mit dem Kopf, ne, da gegen die Müdigkeit und gegen diese Zweifel dann halt sich Taktiken zu überlegen. Ja.
Apropos Taktiken und apropos Coaching, ich habe gehört, wir haben noch so einen kleinen Einspieler vorbereitet. Sollen wir da nochmal schnell reinhören, weil Adrian und ich haben ja auch nochmal eine kleine Coaching-Corner eingebaut.
Eine Überleitung des Todes.
Danke, ich werde immer besser.
Ja, sehr gut.
Ich hoffe, das war jetzt nicht ironisch, Adrian.
Nein.
Nein, aber das haben wir gar nicht überhaupt angekündigt nicht. Am Anfang der Episode. Das stimmt natürlich, wir haben ja noch einen kleinen Einspieler vorbereitet. Und ja, ich würde sagen, es gibt sonst ja auch nichts groß Neues und zu den Plänen und so weiter. Da kommen wir dann ja noch in anderen Episoden, wie es dann läuft, unsere Vorbereitungen und so weiter. Deswegen, tatsächlich, wir geben jetzt einfach mal ab an euch selbst und machen den Einspieler. Hier ist das, wie heißt denn jetzt eigentlich offiziell? Was hat denn da gewonnen damals?
Wechselzone Coaching hat gewonnen.
Genau.
Also, hier gibt's... Oder? Ja. Hier gibt's Wechselzone-Coaching. Hier ist der Einspieler.
Hallo aus dem Wechselzone-Coaching. Adrian und ich sitzen mal wieder virtuell gegenüber voneinander und haben uns gedacht, es ist mal wieder Zeit für ein Coaching-Gespräch zwischen Coach A und Coach B. Coach A und Coach T, vielleicht genau. Eher so. Hi Adrian.
Hallihallo.
Stell mal so eine Frage zum Anfang, und zwar, du bist ja jetzt gerade auch echt viel auf dem Rad unterwegs, bist dieses Jahr schon sehr viel gelaufen, hattest du das ein oder andere Projekt. Als was siehst du dich gerade? Bist du Radfahrer, bist du Läufer? Und wenn ja, warum?
Eine schöne Fangfrage, direkt zu Anfang. Also momentan sehe ich mich ganz klar als Radfahrer, aus dem einfachen Grund, weil ich einfach nur Rad fahre. Aber grundsätzlich sehe ich mich tatsächlich als Ausdauersportler. Ich weiß, worauf du hinaus willst, gell? Aber ich habe das schon zum Beispiel früh schon in meiner Sportlerkarriere gesagt, als ich noch vor allem Triathlon gemacht habe. Ich habe mich nicht wirklich als Triathlet gesehen, sondern wirklich als Ausdauersportler. Ne? Genauso jetzt, ich fahre jetzt vor allem Rad. Klar, dementsprechend, ne, so ein bisschen Radfahrer, aber ich sehe mich grundsätzlich auch Ausdauersportler. Das werde ich irgendwie nicht müde, immer wieder zu sagen. Also, genau.
Ja, und Punkt. Ich finde die Einstellung irgendwie sehr gesund und sehr cool, weil bei mir ist es auf jeden Fall ein bisschen anders. Ich komme nun mal aus dem Laufen, ich habe im Laufen meine Leidenschaft gefunden. Natürlich schließt es das nicht aus, dass ich ja trotzdem Ausdauersportlerin bin und immer mal wieder aufs Fahrrad steige und ja, natürlich auch mal einen Triathlon versucht habe, aber irgendwie auch nie müde geworden bin zu sagen, ja, ich bin halt Läuferin, aber ich mache jetzt mal einen Triathlon. Und das ist sowas, das ist uns beiden, man kann nicht sagen sauer aufgestoßen, aber zumindest aufgefallen, dass häufig aufgefallen ist da besser und vor allem auch neutraler, weil ich möchte es auch gar nicht bewerten, aber häufig ist es doch so, dass AthletInnen sich durch ihren Sport und durch ihr Training sehr identifizieren und sich auch irgendwie benennen müssen. Und die Frage ist, inwieweit ist das gesund? Vielleicht kannst du mal so eine Erfahrung teilen, wie du vielleicht darauf aufmerksam geworden bist und wie du die ganze Sache siehst.
Also, aufmerksam geworden bin ich darauf eigentlich schon vor längerer Zeit. Also das fällt einem immer wieder mal auf. Ne? Also ich sag mal, vor allem fällt es einem auf, wenn jetzt, früher habe ich so Sprüche gehört wie, ja, Triathleten können ein bisschen was, aber nie was richtig, ne? Weil sie vor jedem ein bisschen was machen. Dann gibt es halt Sprüche, den Läufern gegenüber. Oder weißt du, dass man sich halt so ein bisschen neckt. Ne?
Wer nichts kann, der läuft.
In der Richtung. Ich würde sagen, damit fängt das schon so ein bisschen, dass man sich davon so abgrenzen will. Und das war auch das, was ich jetzt zum Beispiel nie wollte, mich von irgendwas abgrenzen, sondern ich lasse mir gerne immer alle Möglichkeiten offen. Ne? Und das nun halt merke ich immer wieder, tun sich Leute halt schwer, irgendwie aufs Fahrrad zu gehen. Oder zum Beispiel das Thema Aquajogging. Ne? für manche ist das einfach unvorstellbar, Aquajogging zu machen. Ne? Und so geht das halt so in die Richtung, dass man sich halt sehr, selbst eingrenzt, ne, indem man sagt, nee, ich mach das nicht, ich bin halt ein Läufer, oder nee, ich mach das nicht, ich bin ein Radfahrer, ne, so halt in die Richtung. Aber man vergisst das, und da kommen dann viele auf den Zug dann drauf, dass wenn man zum Beispiel verletzt ist und zum Beispiel nicht laufen kann, Radfahren einem da sehr, sehr helfen kann, ne? Dann ist das Radfahren dann auf einmal nicht mehr so blöd, wie es vorher war, oder das Schwimmen oder das Aquajogging, ne? Solange es einem gut geht, dann, dann kloppt man gerne mal Sprüche so in die Richtung. Mhm. Aber ja, also wie gesagt, also meine Devise war immer, halte dir alle Türen offen, und das ist es jetzt genauso mit Coaching. Also da, weißt du, würde ich auch nie sagen, das ist richtig, das ist falsch. Ne? Weil viele Wege führen nach Rom, und genau.
Ja, es ist ja vor allem auch alles einander zuträglich. Ne? Mhm. Also es ist viele Leute, also ich würde mal sagen, einige stecken das ja ganz gut weg, vielleicht eine 100-Kilometer-Woche nach der anderen zu kloppen, und nur weil ich das nicht kann, heißt es ja nicht, dass ich jetzt ein schlechterer Sportler oder eine schlechtere Sportlerin bin als jemand anderes, und ich kann mir ja natürlich auch die Kilometer übers Radfahren holen oder die Ausdauerleistung übers Radfahren, aber mir fällt auf, und das fällt mir nicht nur bei anderen auf, sondern auch bei mir selbst, ja, dass man schon in so, ja, dass man sich die Frage stellt, warum kann ich denn jetzt nicht hier eine 100 Kilometer nach der anderen raushauen? Warum ist das für mich wirklich so ein Peak, was ich vielleicht einmal alle 3 Monate machen kann, und dann ist aber auch erstmal wieder gut? Natürlich, wenn man das ganz gut reflektieren kann, merkt man ja, naja gut, Person X, die das vielleicht macht, läuft auch schon 5 Jahre länger als ich, aber trotzdem trotzdem geht es nicht spurlos an einem vorbei, und trotzdem möchte ich oder möchten andere vielleicht, also ich weiß nicht genau, was man damit erreichen möchte, kompensieren möchte oder sonst wie, aber also ich kenne auf jeden Fall auch das Gefühl, dass es dann das Laufen sein muss, ja, also dass es jetzt diese 80, 90, 100 Kilometer die Woche sein müssen und dass dann Radfahren irgendwie nicht zählt.
Ja, ja, aber es zählt viele, ja. Viele, ja, sehen also. Das, viele sehen das so, tatsächlich. Ja, wie gesagt, auch das finde ich halt sehr, sehr schade, ne? dass man sich da halt so Grenzen setzt, ne? und sagt, hier, nee, wenn ich verletzt bin, erst dann erkennt man halt, ne, die Wertigkeit vom zum Beispiel Radfahren oder halt Schwimmen, ne? So in der Woche, weil ich meine, ich kann jetzt zum Beispiel so aus meiner Laufgeschichte zum Beispiel sagen, ich weiß, dass wenn ich jetzt im Bereich 70, 80 oder sogar 90 Kilometer komme, dann kriege ich bestimmte Beschwerden an bestimmten Stellen. Das ist einfach so. Ich bin lang genug in dem Sport dabei, um das zu wissen, dass wenn ich jetzt mich im Bereich von 90 Kilometern bewege, beziehungsweise ich kann das gar nicht. Von meinem Bewegungsapparat komme ich da nicht hin. Ne? Das habe ich oft genug erprobt, und das endete halt einfach in Verletzung. Und da ist es halt wichtig, sich halt die Kilometer tatsächlich beim Radfahren zu holen, ne, in erster Linie. Klar, Schwimmen hilft da vielleicht auch, ne, aber ich glaube, Radfahren ist da wirklich sehr, sehr dem Laufen zuträglich.
Ja, das finde ich auch gut, dass du das sagst, weil ich glaube, das muss man einfach irgendwann anerkennen, wenn, also natürlich sollte man das immer probieren, ja, also wenn man sagt, ich habe irgendwie das und das Ziel und ich möchte die und die Kilometer auch einfach laufen können, ja, klar kann man das probieren und klar kann man das auch immer wieder probieren, aber wenn dein Körper einfach nicht darauf ausgerichtet ist, das zu laufen, oder wenn aus irgendeinem Grund, ja, das kann ja, also das wird ja dein ganzer Alltag sein, der am Ende dazu führt, dass es für dich und deinen Körper nicht das Richtige ist, so hohe Umfänge zu fahren, dass es total legitim ist, dich damit abzufinden und das nicht auf Teufel komm raus zu erzwingen, sondern zu sagen, hey, also ich habe Spaß an der Freude, und wenn mir Fahrradfahren gefällt, umso besser, dann ist es nicht besser oder schlechter als jemand, der nur läuft, sondern vielleicht sogar der gesündere Weg, mental, aber auch körperlich, zu sagen, okay, dann verschiebe ich eben 2 Einheiten aufs Rad und komme vielleicht auf die Stunden, die ich gerne hätte, und mache eben nicht nur Laufen oder vielleicht auch nicht nur Radfahren. Ja. Also es geht ja in beide Richtungen, und du hast auf jeden Fall davon einen Trainingseffekt, der nicht zu verachten ist.
Definitiv, ja. Und das sind halt so Erfahrungswerte, ne, die man halt mit den Jahren macht. Und das sind halt so diese Learnings, die man mitnehmen sollte, so, ne? Also, weil wenn man immer wieder den gleichen Fehler macht und sich das nicht einfach nicht zugestehen kann, ne, dass man halt eben nicht dafür geschafft ist, oder geschaffen ist, 100 Kilometer in der Woche zu laufen, ne? Da muss man einfach Wege zu finden, wie kann ich das kompensieren? Ne? Da ist ja das Krafttraining, ne? Spezifisches Krafttraining in dem, ne? Und halt so die ganzen anderen Alternativsportarten, die wir schon hier mehrfach benannt haben. Aber wichtig ist dann tatsächlich, ne, anzuerkennen, okay, ich kann eben nur 60 Kilometer safe laufen und danach wird es gefährlich und irgendwann wird es ja wirklich, irgendwann läuft es einfach in eine Verletzung hinaus. Ne? Geht halt gar nicht anders. Und zum Beispiel diese Erfahrung habe ich zu Beginn meiner Läuferkarriere oft genug gemacht, aber selbst da, ne, selbst da war das für mich überhaupt kein, ja, ich bin eigentlich selbst da schon zu der Zeit auch immer wieder, ich habe nie, muss sagen, ich habe nie nur eine Sportart gemacht. Ich kann mich nicht daran erinnern, nur eine Sportart oder mich auf eine Sportart wirklich so zu konzentrieren und zu sagen, nee, das andere will ich nicht, darf ich nicht, kann ich nicht, wie auch immer. Ich fand immer so dieser Vielfalt, ne, das fand ich immer richtig cool. Deshalb hat es mich dann irgendwann auch zu Triathlon gezogen, ne, um das zu machen, weil ich das einfach richtig cool fand. Nicht nur so, für mich hat das auch so ein bisschen mit Einseitigkeit zu tun. Ne? Du belastest ständig die gleiche Muskulatur auf ständig die gleiche Art und Weise. Ne? Und da ist natürlich das Alternativtraining Gold. Ne?
Ja, und also ich bin ehrlich gesagt, ich komme genau vom anderen Extrem. Also ich habe ja mit dem Fahrradfahren auch erst recht, so letztes Jahr so richtig angefangen. Und ich kann mich an ein Gespräch erinnern vor 2 Jahren oder so mit einer Freundin, was mir echt die Augen geöffnet hat. Da ging es nämlich auch darum, dass wir irgendwie für Leichtathletik zusammen trainiert haben. Und ich ihr dann wirklich so weismachen wollte, dass ich ja mit meinen Bergläufen und Bergsprints und keine Ahnung, Sprinttraining mich auch super gut vorbereiten kann auf den Weitsprung und so. Und als ich es ausgesprochen habe, habe ich schon gedacht, wie dumm das eigentlich ist. Aber manchmal hast du eben so Gedanken, ja, dass dir das total viel bringt, wenn du bergauf laufen kannst, weil du dann ja auch eine Sprungkraft entwickelst. Also keine Ahnung, jetzt hier mal geoutet. Ich weiß, es war vielleicht nicht so schlau. Aber sie ist mit in diesem Moment, und deswegen noch danke an dieser Stelle, falls sie es hört, sie ist in diesem Moment richtig böse geworden, meinte so, Tabea, jetzt hör mal auf, du kannst nicht alles nur übers Laufen kompensieren, das geht einfach nicht, das Leben besteht nicht nur aus Laufen, das Training sollte auch nicht nur aus Laufen bestehen und du brauchst dich überhaupt nicht wundern, dass es dir hier und da mal zwickt. Und ich dachte mir so, ja, ist was dran.
Sie hat recht.
Sie hat recht. Und das finde ich irgendwie ganz, ganz wichtig. Was ich bei dir noch gerne ergänzen würde, na, also klar, man sollte sich dann vielleicht eingestehen, ich schaffe das nicht oder vielleicht ich schaffe es noch nicht. Also auch das Alternativtraining, das Fahrradfahren, die Identifikation mit einem anderen Sport kann natürlich dazu führen, dass wenn man das mal 2-3 Jahre ordentlich macht, dass dich das deinem Ziel näher bringt, dann doch mal easy 100 Kilometer die Woche zu fahren, einfach weil dein Körper eine andere Gewöhnung bekommt und es auf einmal dann doch geht. Also ich glaube,
Ne? Natürlich auch hier wieder sehr individuell. Ne? Also klar, bei einem ist das vielleicht tatsächlich eine Trainingsgewohnheit, ne? Beziehungsweise die langsame Umfangsteigerung, ne? Vorsichtige mit Krafttraining, mit Radsport, gar keine Frage. Ne? Das ist es auf jeden Fall. Nur ich weiß von mir, weil ich habe sehr viel Fehlversuche gehabt und ich weiß einfach, dass mein Bewegungsapparat einfach für diese hohen Laufumfänge nicht gemacht ist. Ne? Weil da hatte ich wirklich sehr, sehr krasse orthopädische Probleme gehabt, bis hin zu hier und da mal eine Knie-OP.
Oh ja, okay. Ja gut, ich glaube, das ist einfach der Unterschied, ob du jetzt vielleicht wirklich gerade mit dem Laufen angefangen hast und 2-3 Jahre dabei bist und dann Leute siehst, die erst 1 Jahr dabei sind und keine Ahnung schon was knüppeln können oder ob du halt wirklich schon 20 Jahre dabei bist. Ja, also da ist natürlich die Perspektive eine ganz wichtige. Was ich noch einen interessanten Punkt gerade beim Thema Identifikation finde, wenn wir es aufs Laufen übertragen, ich habe mir immer mal so die Frage gestellt, ab wann darf ich mich eigentlich Ultraläufer oder Ultraläuferin nennen? Und es war für mich wirklich eine Zeit lang eine sehr wichtige Frage, die mich umgetrieben hat. Mittlerweile bin ich davon weg und denke mir so, ja gut, ich laufe, Punkt. Ja, und ich würde mich wahrscheinlich auch als Läuferin bezeichnen und nicht so sehr als Ausdauersportlerin, wie du es tust. Aber ja, die Ultraläufer und Läuferinnen-Gemeinde ist ja teilweise so krass, dass es Leute gibt, die knüppeln da einen Ultra nach dem anderen. Und ich selber bin froh, wenn ich einmal in meinem Leben bisher die 50 Kilometer geknackt habe. Und darf ich mich jetzt so schon als Ultraläuferin betiteln, wenn ich es gerade mal so auf die Reihe bekomme, im Moment irgendwie meine 50, 60 Kilometer zu laufen? Oder verdiene ich es gar nicht, diesen Namen zu tragen? Also verstehst du, was ich meine? Ich glaube, das können viele, die sich vielleicht auch so in der Transition befinden wie ich, können das mit Sicherheit gut nachvollziehen. Ich weiß nicht, wie ist deine Meinung dazu, weil ich muss sagen, über so Gedanken in meinem Kopf mache ich mich häufig dann auch lustig und denke so, ja, Tabea, das sind die wichtigen Fragen des Lebens, aber es treibt dich dann wirklich irgendwie um, ne?
Aber gut, dass du dich darüber lustig machen kannst, ne? Weil manche nehmen es wirklich sehr, sehr ernst damit, ne? Ab wann man sich da Ultraläufer oder Ultraläuferin nennen darf. Ich meine, ich gebe dir mal eine andere Perspektive darauf, vielleicht, was hältst du davon, wenn du jetzt, nehmen wir mal an, du fängst jetzt mit dem Laufen an, ne? Und bist jetzt, keine Ahnung, 30, 40 Kilometer mal gelaufen, ne? Und dann steigerst du das Ganze mal auf 50 die Woche und dann irgendwann schaffst du einen Marathon. Dann finde ich, dieser Marathon ist für dich schon mal eine Ultraleistung vor allem, ne? Und, oder, keine Ahnung, auch vielleicht sogar 30. Also die Frage ist, was stellt es für dich dar? Ne? Nicht, was stellt es für die Gesellschaft dar, weil es in diesem Moment völlig, völlig irrelevant ist. Ne? Das, ich meine, das ist, wer hat das irgendwie definiert? Ne? Wann fängt ein Ultra an? Ne? Du kannst ja nach einem Marathon nach Hause 2 Kilometer laufen, dann hast du auch ein Ultra, so gesehen. Ich meine, ne, das ist, in meinen Augen ist das schon so ein bisschen, ja, geht es wirklich in die Quatschecke. Ne? Das ist wirklich rein jedem selbst überlassen. Ne? Also wenn irgendjemand den ersten 30er, 40er schafft oder Marathon, dann hat er vor allem eine Ultraleistung geschafft. Ne? Und ja. Alles darüber hinaus ist dann wirklich das, was gerne die sozialen Medien und das Ganze drumherum uns vorgaukeln und wir da so hinterher sind.
Ja, das stimmt schon, ne? Aber es ist natürlich, ja, vielleicht hat es wirklich was mit den sozialen Medien zu tun. Ja, da darf ich definitiv jetzt in meinen Instagram-Account schon Ultraläuferin reinschreiben oder muss ich dafür irgendwie erst noch was anderes vorweisen oder, ja.
Aber ja, wir hatten da auch eine schöne Unterhaltung, ne? Wir beide, ich weiß nicht, vielleicht kannst du dich erinnern, ab wann fängt Ultra beim Radfahren an? Kannst du dich erinnern?
Ja,
ne?
Ja,
das ging ja genauso in die gleiche Richtung, weil da ist es ja noch krasser. Im Laufsport hast du das ja alles genau definiert. Ne? Mhm. Was ist Marathon, was ist Ultra und so weiter. Und das gibt es so in dem Sinne, oder gab es ja früher in dem Sinne, beim Radfahren nicht. Ne? Also du hast, wie hast du es gesagt? Ich glaube, 200 Kilometer, das ist doch ein Marathon, das ist doch kein Ultra. Ja,
ja, da habe ich dir ein bisschen auf den Schlips getreten, ich kann mich erinnern. Ja, das war aber wirklich meine Naivität, dass ich irgendwann mal von einem Radmarathon gelesen habe und der war 280 Kilometer lang.
Ja.
Und dann habe ich gedacht, dass sich das vielleicht einfach so umrechne. Ich gebe zu, das war vielleicht nicht ganz so schlau. Du hast mich ja dann eines Besseren belehrt.
Ja, wobei auch da, ne? Auch da, ich meine, gilt das Gleiche, ne? Auch, ich meine, für denjenigen, der das erste Mal 100 Kilometer fährt und vorher vielleicht nur 50 gefahren ist, das natürlich eine Ultrastrecke, ne? Das Doppelte. Ja. Und aber ich meine, ne, Strecken von was weiß ich, jenseits 200 Kilometern, ja, die sind in meinen Augen definitiv Ultra. Eigentlich schon, ja, also 200 ist definitiv auch für mich Ultra, ne? Aber das ist meine persönliche ja, Definition des Ganzen. Und jetzt so mit dem Graveln und auch, ne, auch Orbit, auch oft genug jetzt Thema gewesen in den letzten Episoden bei uns, fängt das so ein bisschen an, ne, so dass der Begriff Rad-Ultra nimmt jetzt erst seit ein paar Jahren so richtig, ne, Konturen an. Das war ja früher, wie gesagt, das war eigentlich im Radsport alles Marathon. Ne, da so Ultra hat da keiner jetzt irgendwie zu irgendeiner Strecke jetzt großartig gesagt. Brevets gab es ja früher, das sind so diese langen Überfahrten, ne, die dann wirklich hunderte und aber hunderte Kilometer irgendwie über Tage und Nächte führten. Ne?
Ja, gut, also allein schon die Zeit, die man auch auf im Sattel verbringt. Ne? Also da bist du ja beim Marathon deutlich früher irgendwie auch raus, als wenn du 100 Kilometer Rennrad fährst. Oder also noch länger beim Graveln natürlich.
Ja, aber interessant, gell? Das, ich meine, manchen ist das vielleicht genau wichtig, diese Definition. Ne? Aber ich finde auch da, ich meine, nenne mich irgendwie da so irgendwie zwanghaft, was das angeht, aber ich finde, eine Definition schränkt dich ein. Ne? Das ist eine Einschränkung, ne? Weil das genau, du hast genau vorgeschrieben, was ist. Ne? Aber das muss nicht so sein. Ne? Also, wie gesagt, also ich finde, wenn jemand so den ersten Marathon gelaufen ist und vorher wirklich, was weiß ich, Strecken von 30, 40 Kilometer, 50 Kilometer und dann das Ganze am Stück, dann ist das auf jeden Fall auch ein Ultra.
Ja, ich glaube, aber da spiegelt sich eben auch so ein Charakterzug, den ich auch in ganz anderen Bereichen immer mal wieder wahrnehme, und zwar dieses sich immer in Schubladen auch stecken wollen. Ich sag's mal so ein bisschen plakativ. Ja, also bin ich männlich, bin ich weiblich, bin ich, ja, also man kann es ja wirklich übertragen. Bin ich homosexuell, bin ich bisexuell, bin ich heterosexuell, bin ich Läuferin, bin ich Radfahrerin, bin ich Schwimmerin. Ja, warum? Also, du hast ja völlig recht, wenn du fragst, was bringt es dir denn, das jetzt zu wissen oder das jetzt für dich zu definieren, aber offensichtlich hat es einen Wert im Leben, ja, sich zu definieren und sich auch in Schubladen zu stecken. Aber vielleicht schaffen wir es hiermit einfach ein bisschen lockerer damit umzugehen und auch mal outside the box zu denken und sich mal zu hinterfragen, warum definiere ich mich so über mein Training, warum müssen es die 50, 100, 150 Laufkilometer die Woche sein oder vielleicht auch nur 30 oder die Radkilometer oder warum ist es, also warum macht es so einen Unterschied, ob ich vielleicht zusätzlich noch 3 Stunden Fahrrad gefahren bin oder 10 Kilometer mehr in meinem Wochenumfang habe beim Laufen, ja, also offensichtlich tut es das, und ich habe da keine abschließende Antwort drauf. Ich kann nur einfach die Leute ermutigen, es mal auszuprobieren, ja, sich mal nicht so ganz zu definieren und mal die 5 gerade sein zu lassen und vielleicht mal zu sagen, okay, ich könnte heute laufen, aber vielleicht mache ich mal Kraftsport, mache ich mal eher eine längere Radeinheit, gehe ich vielleicht auch sogar mal nur spazieren, ja, wenn's besser passt. Warum nicht? Was hast du zu verlieren? Warum muss das jetzt so oder so sein? Ja, und sich einfach mal, wenn man sich schon kategorisieren möchte, mal zu hinterfragen, warum möchte ich das eigentlich?
Genau. Ja, also, denn ist meinerseits wirklich nichts hinzuzufügen, außer, du hast es vorhin schon gesagt, outside the box zu denken ist wirklich manchmal sehr, sehr nützlich, beim Sport, aber auch vielleicht auch in anderen Lebensbereichen, bringt auf jeden Fall auch eine Menge. Ja, definitiv. Ja, ja.
Sehr schön. Auf jeden Fall. Ich finde, das hat es ganz gut abgerundet und es ist ein super interessantes Thema. Und Leute, wenn ihr euch jetzt irgendwie angesprochen gefühlt habt oder uns euren Senf dazugeben möchtet, dann bitte über Instagram oder E-Mail oder sonst wie. Wir freuen uns und würden natürlich auch so Rezensionen mal mit aufnehmen in unsere Wechselzone Coaching und natürlich, wenn ihr Fragen habt zum Thema Coaching, vielleicht auch zu eurem eigenen Coaching, schickt uns gerne auch Fallbeispiele, was bei euch gerade so los ist. Wir können das auch gerne mal so hier besprechen. Genau, meldet euch einfach, wir freuen uns, wir besprechen das früher oder später alles. Und in diesem Sinne, Adrian, hast du noch was?
Nee, ist alles gesagt.
Gut, ja. Alles richtig gemacht.
Alles richtig gemacht, war wieder eine schöne Coaching-Episode, hat mir viel Spaß gemacht und ich würde sagen, wir geben mal wieder zurück zu uns drei ab.
Ja, zu uns drei, mit Ludwig. Ciao, ciao.
Tschö. So, das war der Einspieler Wechselzone Coaching und damit sind wir eigentlich fast schon wieder am Ende und am Ende, wie immer natürlich, weisen wir euch nochmal darauf hin, wie diesmal auch am Anfang der Episode, wir sind auf patreon.com/wechselzone4, da gibt es demnächst Content für euch Und wir sind auch auf Instagram immer noch und immer noch so aktiv wie sonst. Auch da bitte unbedingt folgen und liken und weiterempfehlen. Und wir sind auf YouTube. Und auf YouTube haben wir die letzte Zeit auch einige spannende Filmchen veröffentlicht und arbeiten auch schon wieder an neuem Material. Adrian ist da immer der große Antreiber und schickt uns jeden Morgen Sprachnachrichten, was wir wieder aufnehmen müssen. Das ist also auch in der Mache. Schaut da immer wieder rein und guckt euch das mal an. Von meiner Seite habe ich nicht mehr so wahnsinnig viel zu sagen. Tabea, wie sieht es bei dir aus?
Hab nichts mehr zu sagen. Sportelt fleißig weiter und verlinkt uns, wenn ihr unsere Folge hört und sie cool findet. Yay. Ciao.
Adrian, genau. Was sagst du so?
Ja, bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal, Leute. Bis dann. Ciao, ciao.
Tschüss.